Heute wollen wir uns damit beschäftigen, die Gerechtigkeit, die Gott von uns verlangt. Was ist das? Was verlangt Gott von uns Christen, die unter der Gnade leben? Ist uns das bewusst? Leben wir unter der Gnade oder sind wir fleischlich gesinnt? Wir hatten das eben in der Lektion, dann entschuldigen wir uns immer, das ist ja menschlich. Sind wir geistlich gesinnt oder fleischlich gesinnt? Wir wissen für uns, dass wir uns nicht mehr beschneiden lassen müssen. Wir bringen keine Opfer mehr in Form von Nahrungsmitteln wie Wein, Ziegen oder Schafe. Das wissen wir, das bringen wir nicht mehr. Aber dieses wurde alles vom Gesetz des Mose, dem Volk Israel, vorgelegt und auch gefordert. Das wurde zur damaligen Zeit gefordert. Geistlich gesinnt sein heißt, unter der Gnade zu leben. Unter der Gnade. Gnade zu leben heißt geistlich gesinnt sein. Und dann stellt sich uns die Frage, was verlangt Gott dann von uns? Wir kennen das, manchmal sagen wir, die billige Gnade. Nein, wir wollen uns damit beschäftigen. Was verlangt Gott von uns, die wir unter der Gnade leben? Heute habe ich eine Bitte. Nehmt eure Bibeln raus. Ich habe leider nicht, dass ich es anschlagen kann. Und wir wollen viel lesen. Und lest mit, was wir da haben. Schlagt einmal auf in Römer 8. Da wird uns ein ganz wunderbares Bild vom geistlichen Leben gezeichnet. Römer 8, die Verse 1 bis 4. Da sagt Paulus, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und von dem Gesetz des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch, wie wir eben von gesprochen haben, kraftlos war, das tat Gott. Wie machte er das? Indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Schwieriger Text. Ich habe es uns deshalb in vereinfachter Form nochmal weiter hier aufgeschrieben. Der Geist regiert anstelle der eigenen Natur. Das ist das, wovon wir reden, dass der Geist in uns regiert und wir in der Lage sind, das zu tun, wo wir auch heute in der Lektion drüber gesprochen haben. Es gibt demnach kein Verdammnisurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für die. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz, welchem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir stehen nicht mehr darunter. Das Gesetz des Geistes, das lebendig macht, hat dich davon befreit. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Was heißt das für uns? Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur, menschlich gesehen, wenn wir nach unserem eigenen, der gefallenen Menschheit gehen. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Und dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Wie nannte Jesus sich auch? Immer wieder, er sprach nicht immer von sich als Gottes Sohn, sondern der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, um selig zu machen, was verloren ist. Und die neue Genfer Übersetzung, die bringt das so auf den Punkt, die will ich auch noch für uns verständlich, weil es ist sehr schwer, das so zu begreifen, was da steht. Da steht, müssen wir nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden, Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was sagt uns das Gesetz? Du bist des Todes, wenn du gesündigt hast. So. Ja, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, wodurch kann sich das in unserem Leben verwirklichen, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Das ist eigentlich der Schlüssel. Der Geist regiert in uns und nicht mehr unser Ich. Wie oft haben wir davon gesprochen, dass dieses Ich entthront werden muss? Wir haben immer die Schwierigkeiten, unser Ich an erste Stelle zu setzen, anstatt Gott auf erste Stelle zu setzen. Und wenn wir das tun, dann regiert er, dann übernimmt der Heilige Geist und er wirkt in uns. Wir laden ihn ein und das ist ganz wunderbar. Heute wollen wir uns auch damit beschäftigen, dass er in uns ist, dass er in uns wirkt, egal wo wir hingehen. Und wenn wir sagen, übernimm du, mach du, führ und leite, dann tun wir das, was er sagt. Und das ist einfach auch entkrampfend und entspannend, weil er uns führt. Und wir dürfen einfach tun, was er sagt. Und da ist es, dass wir unsere Ohren öffnen und da immer mehr hinhören, was er möchte. Was das Gesetz nicht schaffen konnte, erreichte Gott auf einem anderen Weg. Paulus betont immer wieder, dass das Gesetz heilig, recht und gut ist. Das Problem ist und war die menschliche Natur, das fleischliche, menschliche und die Schwäche. Deshalb, aufgrund dieser Unfähigkeit der fleischlichen, gefallenen Natur des Menschen, hat Gott, es ging von Gott aus, eine Möglichkeit geschaffen, seine Ziele zu erreichen. Was ist das? Dazu sandte er seinen eigenen Sohn in Gestalt des sündhaften Fleisches und verurteilte die Sünde im Fleisch durch Jesus Christus am Kreuz. So, jetzt verstehen wir auch, was das heißt. Diese fleischliche Natur wurde am Kreuz begraben. Und umleben wir nicht, wenn der Paulus sagt, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, dann reden wir von einer Wiedergeburt, dass der alte Mensch begraben ist. Diese fleischliche Natur ist ein für alle Male am Kreuz gekreuzigt worden. Und so verstehen wir auch, wenn das heißt, wir sind mit ihm gekreuzigt, was das bedeutet. Dann ist das Alte weg. Satan hat diesen Anspruch, haben wir eben drüber gesprochen, nach dem Sündenfall war er der Fürst dieser Welt. Jesus Christus hat das zurückgeholt. Und er hat für uns das wieder den Zustand hergestellt, dass wir geistlich leben können mit ihm und in der Lage sind, da zu leben, wie er möchte. Von uns aus fleischlich gesehen können wir es nicht. Wir merken es einfach immer wieder. Und dass unser Problem ist, dass wir oft beides in uns noch immer vereinen. So wie wir das Beispiel hatten, war ganz super von David, der auch, der Geist war mit ihm und dann hat er wieder sein eigenes Ding gedreht. Und das ist ganz gefährlich, wenn wir davon reden, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir den Heiligen Geist einladen und keiner hier sitzen würde, den der Heilige Geist nicht geführt hat. Aber dass wir erfüllt werden, dass die Fülle in uns ist, das ist, was wir brauchen, um so leben zu können. Also am Kreuz richtete Gott unsere fleischliche Natur und Gott unternahm etwas gegen die Sünde und gegen das Fleisch. Und das lesen wir jetzt in Römer, wo lesen wir es denn jetzt hier? Achso, was wir eben schon gelesen haben. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, also nicht nach, das heißt, wir leben nicht länger unter der alten fleischlichen Natur, sondern gemäß dem Geist. Das ist der Unterschied. Gemäß dem Geist ist etwas heute zum Studieren. Schade, ich kann das noch nicht. Irgendwann werde ich das können, dass wir das hier die Texte hier so an der Wand dann haben. Das Schlüsselwort ist hier die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit. Die musste erfüllt werden. Gott hat es ja gesagt. Ne? Im Neuen Testament gibt es zwei wichtige griechische Worte für Gerechtigkeit. Einmal die Kaiosyne, das bezeichnet eine Gerechtigkeit, die nicht im Zusammenhang steht mit einer Person oder mit einer Tat. Das sagt dieses Wort aus. Und das zweite Wort ist, dieser wird von Paulus auch hier verwendet und bedeutet so viel wie Gerechtigkeit, die sich in der Praxis bzw. in der Tat auswirkt. Es wird also von uns verlangt, dass man an uns in der Praxis sieht, die wirksame Gerechtigkeit des Gesetzes. Dass man sieht, wir sind wahrhaftig. Was heißt das? Wir lügen nicht. Dass das in der Tat in unserem Leben sichtbar wird, wirksam wird. Nicht dem Buchstaben nach, sondern dass wirklich unser Leben ausmacht. Wir finden auch die Antwort in Matthäus 22, Abvers 35 bis 40. Dort wird uns eine Begebenheit geschildert aus der letzten Woche des Wirkens Jesu. Und das waren immer noch die wichtigsten Sachen, die er noch mitgegeben hat. Und dort lesen wir. Und es fragte ihn einer von den Gesetzeslehrern und versuchte ihn. Wenn jemand von dich versuchen will, dann will er dich zu Fall bringen. Dann meint er es nicht unbedingt gut mit dir. Und er sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus geht darauf ein. Er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Was schließen wir da aus? Nichts. Also mit unserem ganzen Menschen sollen wir Gott lieben. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er etwas. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. An diesen zwei Geboten, liebe Gott und liebe deine Nächsten, hängt das ganze Gesetz und die Propheten, alles was sie bis dahin hatten. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, das ganze Gesetz und die Propheten hängen an diese beiden Gebote? Ich las folgende Erklärung dazu. Stell dir vor, du hängst deinen Mantel an einem Haken. Du kannst aber nur deinen Mantel an einen Haken hängen, wenn ein Haken da ist. Ja, gut. Hier sagt Jesus, das ganze Alte Testament hängt an zwei Dingen. Die Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Und wenn das Gesetz und die Propheten an diesen beiden Geboten hängen, dann müssen diese beiden Gebote zuerst da gewesen sein, oder? Bevor es Gesetz und Propheten gab. Diese beiden Gebote vereinen in sich die elementaren und die ewig und unveränderlichen Forderungen Gottes. Es sind elementare, ewige, unveränderliche Forderungen, die Gott stellt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist die von Gott geforderte Gerechtigkeit. Wollen wir uns näher ansehen. Diese Forderung wird im Neuen Testament wiederholt, so oft, ich habe nur wenig rausgegriffen. Lesen wir dazu Römer 13, Vers 8 bis 10. Da sagt Paulus, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Nehmen wir das jetzt mal ganz bewusst auf. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also Liebe. Und er wiederholt das nochmal im Galater 3, Vers 4. Denn das ganze Gesetz, schreibt er, ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich war irgendwo mal in einer Gemeinde und dann hatten die so einen Plan gemacht, welche Gaben sie haben und so. Und dann, ich war dann da, wie das dann ausgewertet wurde, und dann sagten sie zum Schluss, ja, das Einzige, wo wir Mangel dran hatten, was wir festgestellt haben, das war die Liebe. Und dann frage ich mich einfach, wo mangelt es bei mir an Liebe, wenn irgendetwas ist um mich herum? Was steht hier? Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben, sollst Gott lieben. Hier werden wir auch auf noch etwas aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben. Ja? Wie kann ich den anderen lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe? Dass man sich selbst nicht lieben kann, ist eine Folge von Ablehnung und Minderwertigkeitsgefühlen. Wer vermittelt dir? Wer lehnt dich ab? Andere. Wer vermittelt dir ein Minderwertigkeitsgefühl, dass du nichts wert bist, dass du nichts kannst, dass du zu dumm bist, dass du hässlich bist, dass du was auch immer du bist, wo du dann einen Mangel verspürst? Andere. Nicht von Gott. Weil Gott gibt uns einen Wert. Und wenn wir unser Leben ihm übergeben, haben wir so einen Wert. Beides, nämlich Ablehnung und Minderwertigkeitsgefühle, gehören zur fleischlichen Natur, hat nichts mit der geistlichen Natur zu tun. Sind wir in Christus eine neue Kreatur, so lesen wir, sind wir in Christus neue Kreatur, geistlich gesinnt oder besser gesagt noch vom Geist bestimmt. Sind wir das? Sind wir in Christus eine neue Kreatur? Dann hat dies in unserem Leben keinen Platz mehr. Wenn du dich irgendwie wertlos fühlst, wenn du negative Rückmeldungen bekommen hast, ob wenn du entlassen worden bist auf der Arbeit und was immer an Negativen von außen an dich rankommt. Nein, das stimmt nicht, das bist du nicht. Du bist ein Kind Gottes, sobald du an Jesus Christus glaubst, oder wir werden es immer mehr, und ein Königskind. Wir sind Kinder des Königs, des Höchsten. Was vorher war, ist begraben in der Wiedergeburt. Verstehen wir jetzt auch, dass wir von Neuem geboren sind. Diese alte Natur muss beerdigt, muss begraben sein. Das Neue ist Wiedergeburt, in den Zustand versetzt wieder, den Adam und Eva verloren hatten. So werden wir wieder in diese neue Dimension hineinversetzt. Oft wird die Frage gestellt, bin ich wiedergeboren? Vielen Dank, danke dir. Wie beantwortest du dir selbst die Frage? Stelle ich mir selber alle. Ich frage euch nichts, ich sage euch nicht, was ich nicht selber mich frage und sage und Sehnsucht habe, das zu tun. Ich fand unsere Gebete, die wir heute gehört haben, so wunderbar. Herr, wir sehnen uns danach, das zu tun, was du möchtest. Wächst die Frucht des Geistes in mir? Der Same wird bei der Wiedergeburt gelegt. Und da fand ich, wo ich hier für die Kinder die Sachen kriege, auch so eine wunderschöne Karte, und die möchte ich euch vorlesen. Ein Mann betritt einen Laden, hinter der Theke steht ein Engel. Hastig fragt er ihn, was verkaufen Sie hier? Der Engel antwortet freundlich, alles, was Sie wollen. Der Mann beginnt aufzuzählen. Dann hätte ich gern das Ende von Krieg und Terror in der Welt. Bessere Bedingungen für Benachteiligte und Bedürftige. Beseitigung des Elendsviertels. Wollen wir das nicht auch alles? Arbeit für Arbeitslose und mehr Gemeinschaft und mehr Liebe in Kirchen, in Gesellschaft. Freundlichere Mitmenschen. Mehr Vertrauen und Verständnis zwischen Kindern und Erwachsenen. Gute Sachen wünscht es, wollen wir auch alle. Halt, da fällt ihm der Engel ins Wort. Entschuldigen Sie, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine reifen Früchte, wir verkaufen hier nur den Samen. Zu all dem, dass dieser Same in uns aufgeht, dürfen wir darum bitten. Und es ist, der Same ist die Frucht des Geistes. Ja, die Frucht des Geistes. Und wir kennen sie alle. Wir können sie im Galater 5, Abvers 22 bis 23 lesen. Die Frucht des Geistes fängt an, womit? Klar, mit der Liebe. Ist Liebe, Freude, Friede, wollen wir uns auch noch mit beschäftigen. Langmut. Habt ihr die? Habe ich so meine Schwierigkeiten? Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und dann sagt er etwas, gegen solche gibt es kein Gesetz. Wer das gibt, da gibt es kein Gesetz für diese Menschen. Kein von Gott gegebenes Gesetz würde uns je davon abhalten, zu tun, wozu die Frucht des Geistes anspornt. Das ist alles erlaubt. Im 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt Paulus, und doch ist der Endzweck des Gebotes Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Mir fiel noch das Wort auf, ungeheucheltem. Kann man auch heucheln, so einen Glauben vorgeben, nach außen für andere? Gott, der ins Herz schaut, der sieht, was unsere Herzenshaltung ist. Darauf kommt es an. Und dann sagt er weiter, er sagt also hiermit aus, dass der Hauptzweck, die eigentliche Absicht, die hinter all seiner Predigt stecke, lasse sich in einem Wort zusammenfassen, Liebe. Und dann sagt er, jede religiöse Aktivität, Lehre oder Predigt, die nicht darauf abzielt, Liebe hervorzubringen, verfehlt das eigentliche Ziel Gottes. Soll ich das nochmal vorlesen? Jede religiöse Aktivität, Lehre oder Predigt, die nicht darauf abzielt, Liebe hervorzubringen, verfehlt das eigentliche Ziel Gottes. Weil das ist, was er mit uns möchte. Und dann fährt Paulus fort. Lesen wir einfach mal, was hier fortgeht. Liebe aus reinem Herzen. Und im Vers 6 geht es dann weiter. Und dieses ist ganz bemerkenswert. Also das war, dass wir Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben haben. Und dieses Ziel, sagt er, haben etliche verfehlt und sich unnützem Geschwätz zugewandt. Wollen Gesetzeslehrer sein und bedenken nicht, was sie sagen oder was sie behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig braucht und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, steht hier so, sondern Gesetzlosen und Unbotmäßigen, Gottlosen, und dann ist die ganze Reihe noch aufgeführt. Könnt ihr weiterlesen. An dieser Stelle müssen wir uns fragen, bin ich durch den Glauben an Christus Jesus gerecht gemacht worden? Bist du durch den Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht worden? Viele Christen haben das Problem, dass sie nicht sicher sind, ob sie gerecht sind oder nicht. Bist du gerecht? die wir angefangen haben, immer die Waffenrüstung anzuziehen. Was ziehen wir an? Den Panzer der Gerechtigkeit, nicht unsere, Christi Gerechtigkeit. Wir sind gerecht durch ihn, nicht weil wir das sind. Wir verstehen hier, was gemeint ist. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wow, baut aufeinander an. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir gerechtfertigt und dann haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Weil der Vater hat ihm alles übergeben und er sagte, er ist der einzige Weg zum Vater. Glaubensgewissheit schenkt uns also Frieden mit Gott. Diesen Frieden zu haben, ist so wichtig, dass wir diesen Frieden in unserem Herzen haben. Glaube, Glaubensgewissheit und Frieden mit Gott gehören einfach zusammen und eines ergibt sich aus dem anderen. Es lasst uns dazu noch den Jakobus lesen und wir verstehen, was mit dem vollkommenen Gesetz der Freiheit gemeint ist. Wir erinnern uns daran, wie Paulus formulierte die Gerechtigkeit in dem griechischen Wort hier, die sich in der Tat auswirkt und man an uns die in der Praxis wirksame Gerechtigkeit des Gesetzes sieht. Ja? So hat Paulus das formuliert. Sie ist in der Liebe zu Gott und den Menschen zu erkennen. Wir haben kein Recht zu sagen, dass wir Gott lieben, wenn wir nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Ja, hast du das? Wir schlagen jetzt auf Jakobus 1,25. Ne? Gehorsam ist der Prüfstein der Liebe. Kann man leicht sagen, ja, ich liebe Gott. Und man macht einfach... Wenn wir nicht tun, was Gott will, was tun wir dann? Gegen was der Böse will. Wir haben nur zwei Wege zu gehen. Die Liebe wächst durch Gehorsam, finde ich wunderbar. Die Liebe wächst durch unseren Gehorsam zu Gott. Da wächst die Liebe, weil wie oft sehnen wir uns danach, dass diese Liebe in uns hineinkommt. Und Gott hat es versprochen, er hat gesagt, dass er diese Liebe ausgießen will in unsere Herzen. Und jetzt Jakobus 1, Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer ist, sondern ein wirklicher Täter, die in der Tat wirksame Gerechtigkeit, wie wir gelesen haben, der wird glückselig sein in seinem Tun. Das Evangelium führt uns in das vollkommene Gesetz, das führt es uns vor Augen, es ist das Gesetz der Freiheit. Wie haben wir gelesen? Befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind erlöst, freigekauft durch das Blut Jesu. Jesus hätte nicht zu sterben brauchen, wenn wir uns selbst erlösen könnten. Weiter nennt er es ein königliches Gesetz. Alles, was wir in der Liebe zu Gott, die er ja in uns hinein ausgeschüttet hat, tun, macht uns zu Königen und Königskinder und auch Empfänger und Teilhaber, die Gaben, die er für uns bereithält. Und so lesen wir nochmal Jakobus, was in Jakobus 2, Vers 8 steht. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Oft ist es so bei uns, wir wissen mehr, als wir tun. Was nützt uns unser ganzes Wissen, wenn wir es nicht tun? Und Johannes macht uns nochmal darauf aufmerksam. Johannes 14, Kapitel 14, Vers 21 bis 22 lesen wir. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Liebe, die im Gehorsam wächst. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Ist das was Tolles? Jesus sagt, er will sich uns selbst offenbaren. Und dann lesen wir Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so sagt Jesus, wird er mein Wort halten. Und dann gibt er uns eine ganz wunderbare Verheißung. Wenn wir weiterlesen, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, mein Vater und ich, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Vater und der Sohn, wir werden kommen und Wohnung machen. Wow, wovor haben wir noch Angst? Können wir uns etwas Großartigeres vorstellen? Es reicht nicht aus, Jesu Worte zu kennen, wir müssen sie auch halten. Es reicht nicht aus, noch so ein großes Bibelwissen zu haben, wenn wir ein kleines haben und das tun, was wir wissen, dann ist das schon viel mehr als viel Wissen und Nichttun. Und dann lesen wir noch den Johannes dazu, was er im ersten Brief im Johannes steht, Kapitel 2, Abvers 3 bis 5. Und da schreibt Johannes, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Und erkannt bedeutet etwas ganz Besonderes, wirklich eine innige Verbindung zu haben. Wenn wir den Begriff erkannt in der Bibel haben, dann hören wir das am Anfang bei den Patriarchen, lesen wir, und er erkannte seine Frau. Ja, das ist eine innige Verbindung zu haben. Und dann verstehen wir auch, was das heißt, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Geht immer wieder um die Liebe. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Das bedeutet, dass vollkommene Liebe auch vollkommener Gehorsam ist. Im Alten Testament wurde das so formuliert: Gehorsam ist besser als Opfer. Sie bedeutet auch, dass seine Liebe in uns vollendet wird, wenn wir weiterhin sein Wort halten. So können wir denn sagen, dass die geforderte Gerechtigkeit Gottes Liebe ist, die aus einer Haltung des Gehorsams heraus entsteht. Wenn wir gehorsam in dem leben, was wir erkannt haben, wird auch die Liebe in uns wachsen. Gott hat uns in seinem Wort dargelegt, was er alles von uns erwartet. Es ist eine Entdeckungsreise, festzustellen, was alles da im Neuen Testament für uns steht. Gleichzeitig wird sich unser Verständnis, aber auch unsere Anwendung des Wortes Gottes immer mehr vertiefen. Es kommt uns zum Segen, wenn wir uns mehr und mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen und darin lesen, was Gott, ich hatte überschrieben, von uns verlangt, die unter der Gnade leben. Und lesen wir einfach mal auch zusammen, wie sich dieser Prozess im Alltag darstellt. Das finden wir im Petrus. Im Petrus, 2. Petrus 1, kannst du das mitlesen, Vers 7. Da sagt der Petrus, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat, danke dafür auch, er hat uns gerufen, in seiner Güte hat er uns auch die größten und die kostbarsten Zusagen gegeben. Und auf diese Zusagen gestützt, könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden, wo die Sünde geweckt wird durch Begierde, ausgeliefert ist. Und dann könnt ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Wir bekommen Anteil an seiner göttlichen Natur. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Durch Lesen, Forschen in seinem Wort. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Amen.